Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass heute ein Tag ist, an dem Gott uns wieder persönlich verändern kann, verändern will und hoffentlich auch verändern wird. Und heute bei einem Thema, wo wir eben schon die Hundeaugen gesehen haben, es waren diesmal keine Katzenbilder bei YouTube oder keine Katzenvideos, sondern es waren treue Hundeaugen, die uns angeschaut haben. Und darum soll es gehen heute, um die Treue. Wir befinden uns ja im Moment in einer Predigtreihe, wo wir uns Gedanken über die Frucht des Geistes machen. Und heute, da steht in den meisten Bibelübersetzungen Treue. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann verwundert einen, dass die Bibelübersetzungen an dieser Stelle Treue schreiben. Wir haben das ja viele deutsche mittlerweile Übersetzungen und Übertragungen und man kann immer ein bisschen gucken in den verschiedenen Bibelübersetzungen und Übertragungen, was denn die anderen so schreiben. Und die meisten schreiben tatsächlich Treue. Und für mich als jemand, der Altgriechisch lernen musste, für den ist es merkwürdig, weil das altgriechische Wort, was an dieser Stelle steht, pistis ist. Also es ist pistis, dieses Wort, was da steht. Und nur an dieser Stelle, nur an diesem einen Vers übersetzen alle, Luther folgend, das mit Glaube. Pistis, wer meine Predigten kennt, der weiß, dass das eigentlich etwas ganz anderes bedeutet. Ich habe das schon häufiger in Predigten ausgeführt, nämlich das ist das Wort für Glaube. An allen anderen Bibelstellen, wo Pistis steht, im Neuen Testament, und es sind über 500, steht Glaube. Nur hier irgendwie nicht. Das ist doch merkwürdig. Warum haben sich die Übersetzer dafür entschieden, an dieser Stelle, gerade an dieser Stelle, das mit Treue zu übersetzen und nicht mit Glaube? So, jetzt habe ich euch neugierig gemacht, aber ich beantworte diese Frage erst ziemlich zum Ende der Predigt, damit ihr was zum Grübeln und was zum Denken hat. Denn ich möchte mich zuerst mit dem Wort, was da eigentlich steht, beschäftigen. Weil ich finde, das ist eigentlich ganz spannend, ja, wenn da steht, der Heilige Geist oder die Frucht des Geistes ist der Glaube, dann sollten wir uns vielleicht erstmal mit diesem Grundwort beschäftigen, was da eigentlich steht. Denn das ist ja ein bisschen merkwürdig, ja. Wir gehen ja davon aus, dass der Mensch zum Glauben kommt, sich taufen lässt und den Heiligen Geist empfängt. Und dann steht da, aber wenn man dann den Heiligen Geist hat, dann bewirkt der Glaube. Das spricht ja gegeneinander. Also entweder ich glaube und bekomme den Heiligen Geist oder ich bekomme den Heiligen Geist und glaube. Wie ist es denn nun gemeint? Wie ist denn nun die Reihenfolge? Brauche ich zuerst den Heiligen Geist, um glauben zu können, oder glaube ich zuerst und habe dann den Heiligen Geist? Glaube, das ist ein sehr umkämpftes Gebiet, was darunter zu verstehen ist. Wenn man in die verschiedenen Kirchen guckt, dann wird Glaube ganz unterschiedlich aufgefasst. Nehmen wir die lutherische Kirche, die Landeskirche, dann kennen wir vielleicht eins der Sola von Martin Luther. Sola fide, allein aus Glauben ist der Mensch gerechtfertigt. Neben sola gratia, allein aus Gnade. In der lutherischen Kirche ist es so, dass die Rolle des Menschen beim Glauben eine ganz, ganz geringe ist. Eigentlich, sie geht gegen Null. Weil die Gnade so groß ist, dass der Glaube allein von Gott herkommt. Es ist ein Geschenk Gottes. Der Mensch kann nichts dafür tun, um selbst zu glauben. Wir Freikirchler, wir sehen das schon so ein bisschen anders. Wir taufen keine Kinder. Und ich habe gerade erzählt, warum wir keine Kinder taufen. Weil wir denken, dass zu dem Glauben noch eine eigene Entscheidung hinzutritt. Etwas in mir, was nicht von Gott gesteuert ist oder nicht von Gott direkt bewirkt wird, sondern was etwas mit meiner Persönlichkeit und meinem Charakter zu tun hat und eine eigene Aktion erfordert, nämlich, dass ich mich für diesen Glauben, den Gott schon geschenkt hat, entscheide. Die Reformierten, also die von Calvin kommen, die gehen noch einen Schritt weiter. Die sagen, der Glaube kommt und die eigene Entscheidung. Aber dann entscheidet sich anhand von dem, was man tut, nochmal, ob das ein recht gelebter Glaube ist. Ja, ich komme aus einer Familie, die aus dem Ostfriesischen kommt. Und im Ostfriesischen sind diese Gedanken noch sehr verankert, auch in den Freikirchen. Da ist es zum Beispiel so, dass in einem Haus keine Gardinen vor den Fenstern sind. Niemals. Und das hat einen Grund. Wisst ihr welchen? Damit alle aus dem Dorf in das Wohnzimmer gucken können und kontrollieren können, ob sich die Personen, die sich daran befinden, auch ordentlich benehmen. Ich kenne das auch noch so, bei meinen Großeltern war das mittlerweile nicht mehr so, aber ich kenne das auch noch so von Erzählungen und von Familien, auch aus anderen frommen Gebieten, dass der Fernseher im Wohnzimmer nicht offen dastand, sondern immer hinter zwei Schranktüren, damit man, falls die Nachbarn dann doch geguckt hatten, schnell die Schranktüren zumachen konnte, damit niemand sah, dass man zu lange oder zu viel Fernsehen geguckt hat. Das sind die Pole, zwischen denen wir uns befinden, wenn wir über den Glauben nachdenken, also alleine Gottes Werk oder Menschenwerk dazu. Der eine sagt, ich tue nichts, da ich aus mir selbst heraus nichts tun kann. Das sind jetzt die Extreme, ja? Der andere sagt, ich muss alles tun, um mir Gott zu verdienen. Und ich merke, jetzt habe ich das anhand der Kirchen so ein bisschen durchbuchstabiert, ich merke, dass ich selbst in dieser Spannung stehe. Dass ich selbst in dieser Spannung stehe, dass ich immer wieder darüber nachdenke, was ist denn jetzt Gottes Anteil und was ist mein Anteil am Glauben? An dem, wie ich bin und an dem, wie ich mich verhalte, an dem, wie ich glaube. Und das sind die beiden Extreme, ja. Ich tue nichts, da ich aus mir selbst heraus nichts tun kann, oder ich muss alles tun, um mir Gott zu verdienen. Da ist der eine, der braucht ständig die Zusage Gottes. Ständig die Zusage Gottes, geliebtes Kind zu sein, dass alles getan ist, dass man nur sein darf, dass doch alles richtig ist. Und auf der anderen Seite, der andere, der braucht den Antrieb, selbstwirksam zu sein, es voll auf eine Karte mit Gott zu setzen, seine Energie auf das Reich Gottes zu richten und sich zu beweisen. Und ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest, ob du eher zur einen Seite tendierst oder eher zu der anderen Seite tendierst. Beides ist richtig und dennoch fehlt die andere Seite dann doch. Denn gerade in den Extremen ist es so mit dem Glauben, dass uns das nicht zum Ziel führt. Uns führt weder zum Ziel des Glaubens, einfach nur passiv da zu sein und zu sagen, Gott wird mir schon alles schenken. Und auf der anderen Seite führt uns auch nicht zum Ziel, wie ein Irrer zu ackern, um Gott gefallen zu müssen. Denn beides hat etwas mit Identität zu tun. Eine Identität, die nicht reif und mündig ist. Interessant ist, dass diese Extreme beide eigentlich dasselbe Motiv haben, nämlich es Gott recht machen zu wollen, sich selbst besser zu fühlen, vielleicht auch die innere Leere, vielleicht auch die Faulheit oder die Antriebslosigkeit oder manchmal auch die innere Ruhe nicht auszuhalten. Wir merken, dass wir hier am Ringen sind mit einer Glaubensidentität, die sich immer wieder zwischen diesen beiden Polen bewegt. Und da merken wir, das ist eine Identität, die nicht fest gegründet ist im Glauben. Wir Menschen haben die Tendenzen in die eine oder die andere Richtung. Und nochmal, meine Grundtendenz ist eher zu sagen, allein Gottes Gnade. Ich weiß nicht, wo deine Grundtendenz ist, aber vielleicht kannst du das mal reflektieren. In den Extremen geht beides am Ziel des Glaubens und des Menschen vorbei. Und das ist eigentlich das Tragische. Das Tragische ist, dass selbst der, der alles auf eine Karte für Gott sagt, Tag und Nacht schuftet für das Reich Gottes, eigentlich am Ziel Gottes vorbeigeht. Und tragisch ist auch, der die ganze Zeit dankbar Gott gegenüber ist, weil Gott ja alles für ihn tut und ihn immer wieder bestätigt und ihm immer wieder zusagt, dass er Kind Gottes ist, auch eigentlich am Ziel vorbeigeht. Weil beides nicht Gott ehrt, weil beides nicht Gott als Empfänger des Dankes und der Hingabe hat, sondern im letztendgültigen, im Prinzip, es eigentlich nur um mich geht. Diese Erkenntnis tut weh. Diese Erkenntnis tut weh, dass das, was ich eigentlich möchte, nämlich mit Gott unterwegs zu sein, wenn es in eine dieser Extreme verrutscht, eigentlich am Ziel vorbeigeht. Denn dann danke ich nicht Gott für seine Güte oder Größe und dass ich sein Kind sein darf, sondern eigentlich um meiner selbst willen, damit ich mich besser fühle. Oder ich gebe meine Zeit, mein Geld, all das, was ich habe, nicht Gott um seiner selbst willen hin, sondern damit ich mich besser fühle. Beides scheinbar aus guter Absicht, aber doch am Ziel vorbei, der Ehre Gottes. Und das, ihr Lieben, ist ein Kampf, wenn wir über den Glauben reden. Der tobt schon in der Kirchengeschichte ganz lange, ich habe es gesagt, und der tobt auch in unserem Leben, weil wir uns schwer damit tun, beides zusammenzudenken. Und auch hier in der Gemeinde bewegt sich so christlicher Sprech genau zwischen diesen beiden Polen. So in Sätzen wie, Jesus, wir geben dir unser ganzes Leben, aber ohne dich können wir ja nichts tun. Oder in Predigten, wo dann eine Aufforderung zum Handeln kam, ja, jetzt können wir losgehen mit Jesus an unserer Seite. Und dann kommt der Lobpreisleiter und sagt, aber Jesus, wir geben allein dir die Ehre, weil ohne dich wären wir ja nichts. Wenn wir über Glauben nachdenken, sind wir häufig hin und her gerissen zwischen dem einen und dem anderen. Und das Spannende, was ich finde, ist die Frage, wie kriegen wir das beides zusammen? Ja, also wie werden wir reifer und mündiger in der Nachfolge und ganz unaufgeregt beides zusammenzubringen? Dass auf der einen Seite das Wissen um Gottes Gnade tief in unsere Identität ausmacht. Ja, dass uns das tiefe Bewusstsein der Identität, dieser positiven Identität, die durch Jesus Christus definiert ist, da ist und in Dank mündet. Dass wir wirklich aus vollem Herzen sagen können und uns das nicht wieder immer wieder vorsagen müssen, sondern dass es in unserem Herz landet, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir geliebt sind, dass wir geschaffen sind, dass in ihm Vergebung zu finden ist, dass es in ihm Liebe zu finden ist, dass in ihm Freiheit zu finden ist, dass wir ein Leben entdecken dürfen, was jeden Rahmen sprengt. Ihr müsst euch nur die letzten Predigten von uns dazu anhören. Wir versuchen es immer wieder deutlich zu machen. Ja, dass das etwas ganz Natürliches für uns wird. Und aber auch, dass wir mit Christus leben und das gleichzeitig die volle Hingabe des Lebens in Anspruch nimmt. Dass wir nicht darüber nachdenken müssen, ob wir jetzt etwas tun, damit wir Gott gefallen. Weil mir das ja so dazugehört. Oder dass wir uns selbst Druck machen, wenn ich das jetzt nicht tue, dann wird Gott böse mit mir sein. Sondern dass wir einfach tun, weil diese Liebe Gottes in unserem Herzen lebt. Paulus sagt das in Philipper 2, 12 und 13 so. Also, meine Lieben, er ist immer sehr eng mit den Philippern gewesen, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. So, da haben wir die eine Seite. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und Vers 13 sagt, denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Hier haben wir die andere Seite. Und interessanterweise, wenn man genau hinschaut, in uns löst das so ein Reibungsgefühl aus. Für Paulus anscheinend gar nicht. Denn das Wort, was er hier als Übergang benutzt, ist nicht aber Gott ist, der in euch beiden vollbringt und Gott ist, der euch vollbringt, sondern es ist ein denn. Denn Gott ist, der in euch beides wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Paulus denkt es zusammen. Glauben ist für ihn die Erkenntnis, dass ich Gottes geliebtes Kind bin, dass ich meine Identität in Gott habe und auf ganz natürliche Art und Weise das Auswirkungen hat auf das, was ich tue, ohne Hintergedanken. Es ist ein Leben, was voll und ganz für Gott unterwegs ist, sowohl das Herz als auch die Hände, als auch die Füße, als auch der Kopf. Denn Gott ist, und wir tun uns manchmal so schwer damit, aber Paulus sagt, es gehört beides zusammen. Es ist beides die Identität, in der wir uns befinden. Ein zweites Wort in diesem Vers lässt aufmerksam werden. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. In euch. Er schreibt nicht, ich sage euch oder hört auf die Predigten, denn dort wird erklärt, wie euch das gelingen kann. Und er sagt auch nicht, hört euch möglichst viele Podcasts, möglichst viele Sachen an, surft im Internet oder was auch immer, damit ihr endlich mal motiviert seid, dass Jesus in euch größer wird oder ihr endlich mal für ihn losgeht und Sachen tut. Sondern er sagt, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides. Und hier sind wir genau bei dem, wo unsere Predigtreihe im Moment drum geht. Nämlich, dass es zwei Arten gibt, wie wir als Menschen uns verändern lassen. Das eine ist Motivation. Und die Motivationstrainer sind wieder voll im Gange, schon seit mehreren Jahren. Es gibt tausende Motivationstrainer in Deutschland. Und das funktioniert immer so, dass man von außen gesagt kriegt, was man jetzt tun soll und was jetzt am besten dran ist und was jetzt am nächsten dran ist. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber beim Glauben geht es nicht um Motivation, sondern es geht um Transformation. Und das ist ein ganz Unterschied, weil es ist, das eine kommt von außen, Motivation kommt von außen. Und ich weiß aus meiner Predigterfahrung, ich bin ganz offen und ehrlich zu euch, dass meine Predigten zwar gut sein mögen, so kriege ich es immer wieder gespiegelt, aber nicht das bewirken können, was ich am liebsten hätte. Nämlich, dass ihr hier rausgeht, meine Gedanken verstanden habt, sie für gut befindet und nächste Woche alles anders macht, wie ich euch das gesagt habe. Aber das ist nicht so. Und das ist auch in Ordnung so, weil es darum im Glauben nicht geht. Sondern im Glauben, und da spricht die Bibel drüber, geht es darum, dass in uns und nicht von außen eine Veränderung stattfindet. Dass der Heilige Geist, der in uns lebt, uns langsam verändert. Dass er uns dabei hilft, das richtige Verhältnis zu finden zwischen der eigenen Identität, die wir in Jesus Christus haben als geliebte Kinder Gottes, und dem nach außen gehen, dem Tun, dem Ausdruck, der dann dem folgt. Und dieses Geheimnis immer wieder neu zu ergründen, immer wieder sich entwickeln zu lassen hin zu einem Menschen, der einen tiefen, mündigen Glauben hat, dabei hilft uns der Heilige Geist. Und das ist das, was hier in Galater 5, Vers 22 über die Frucht des Geistes steht. Diese Treue, die dort ausgedrückt wird, aber eigentlich den Glauben meint. Jetzt kommt die Auflösung. Warum ist hier also übersetzt der Glaube auch als Treue? Weil es genau das ist. Weil es ein Dranbleiben ist. Ein Dranbleiben an der inneren Stimme des Heiligen Geistes, die jeder, der an Jesus glaubt, in sich hat. Weil es ein Hören auf das ist, ein ständiges Hören auf das, was Gott in einem an Veränderung bewirken möchte. Wir denken bei Treue schnell an zu spät kommen oder nicht. Das ist auch richtig, ja. Das ist, oder auch in Krisensituationen da bleiben. Viele haben das Bild der Ehe im Kopf. Und so ist es auch hier ein bisschen gemeint. Dass man an dem dranbleibt, an diesem Prozess der Veränderung. Dass man Gott nicht beim ersten Wellenschlag, den das Leben bringt, in die Tonne kloppt. Sondern dass man sich darauf einlässt, neu zu ergründen, wie die eigene Identität durch Gott geprägt werden kann. Wie ich mich selbst weiterentwickeln kann zu dem Menschen, den Gott sich gedacht hat. Und Gott hat uns als Menschen gedacht, die seinem Charakter entsprechen. Die ihn widerspiegeln. Und deswegen ist es wichtig, noch einen Blick zu werfen, wie Gott ist. Weil wenn wir so werden sollen wie Gott, und das meine ich nicht anmaßend, ja, also ich möchte hier nicht irgendwie Götze sein oder so, oder dass wir Götzen werden, sondern wir sollen Gott ähnlicher werden, weil das sein Plan ist, dann ist dieser Begriff hier einer, der von Gott herkommen muss. Der sich beweist, wenn wir Gott anschauen, dann, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wie das real werden kann. Also schauen wir uns das mal an, gerade an diesen beiden Polen. Einmal als verstanden als Glaube, der von Zusagen lebt, du bist Gottes Kind, du bist geliebt. Und einmal aber auch von der Tat her. Der Glaube ist der Schlüssel zu verstehen, wie Gott ist. Denn alles, was man empfangen kann, alles, was man sein kann, diese Identitätsveränderung, die kommt aus dem Glauben. Und ich habe euch einfach eine kleine Liste mitgebracht, was passiert, wenn wir glauben. Und es sind lauter positive, tolle, reiche Dinge. Durch den Glauben kommt man zu Gott. Durch den Glauben wird man errettet. Durch den Glauben wird man gerecht gesprochen. Durch den Glauben empfängt man ewiges Leben. Durch den Glauben empfängt man den Heiligen Geist. Durch den Glauben erlebt man Heilung. Durch den Glauben geschehen Taten, die sonst nicht möglich wären. Durch den Glauben kann man die Herrlichkeit Gottes sehen. Und durch den Glauben bekommt man an all dem teil, was Gott an Reichtum hat. Ich habe hier 40 Bibelstellen stehen, hier auf meinem Blatt, die ich jetzt nicht alle vorlese, die davon berichten, was wir durch den Glauben an Zugang zu Gottes Herrlichkeit haben. Dass ein Leben möglich ist, was weit über die Grenzen des Vorstellbaren hinausgeht. Was Heilung bringt, was Vergebung bringt, was Liebe in das Leben bringt, was Freiheit bringt. Und ihr merkt schon, wir sind bei der Frucht des Geistes. Das sind Gottes Versprechen. Aber überlegen wir uns, was wäre, wenn diese Zusagen nur Zusagen blieben? Wenn Gott so treu wäre, wie wir uns das manchmal den Glauben leben, dass ich nur von den Zusagen lebe, aber das niemals in die Tat umgesetzt wird. Was wäre, wenn Gott sagen würde, ich versorge dich, aber uns nichts schenkt? Was wäre, wenn Gott sagen würde, du wirst es sehen, wenn du mit mir unterwegs bist, wird ein Frieden in dein Herz einziehen, aber dieser Frieden niemals kommt? Wie wäre es, wenn Gott sagen würde, in mir ist die Hoffnung, aber unser Leben bleibt und ist voller Hoffnungslosigkeit? Wie wäre es, wenn Gott gesagt hatte, dass er die Welt und uns rettet, aber Jesus wäre vom Kreuz herabgestiegen und hätte gesagt, Leute, das ist mir zu stressig hier, ich mache das nicht mehr mit. Gottes Charakter ist nicht nur das Bekenntnis oder das Versprechen, dass er es gut mit uns meint, sondern es ist die Treue zu diesem seinen Wort. Und genauso ist dann auch Glaube. Glaube ist nicht nur ein Versprechen oder eine Überzeugung, sondern er ist verbunden mit Treue. Und das ist der Grund, warum die Übersetzer hier die Treue reingeschrieben haben. Weil es auch ein Stück weit um Dranbleiben an Gott, an dem Bekenntnis festhalten, an einem Glaubensgehorsam. Und ich weiß, wir tun uns mit dem Wort Gehorsam schwer, aber es ist im positiven Sinne wirklich gemeint, im Sinne von Treue, da ist. Wir glauben einerseits mit unseren Herzen, aber auch mit unserem Munde. Und der Glaube, er führt immer zum Handeln. In der Bibel gibt es einen ganz großen Streit, der eigentlich kein Streit ist, aber den wir immer zum Streit machen, wenn es genau darum geht, was Glaube ist. Und zwar geht es da um die Gerechtigkeit. Und vielleicht kennt ihr diesen Streit, der schon lange durch die Kirche geht, der aber nochmal veranschaulicht, was für ein Kampf das ist. Paulus sagt in Römer 4, Vers 2, Abraham wurde durch Werke gerecht und nicht durch den Glauben alleine. Sagt er nicht, sondern Abraham wurde durch den Glauben gerecht und nicht durch seine Werke. Jakobus sagt dann aber in Kapitel 2, Abraham wurde durch Werke gerecht und nicht durch den Glauben allein. Ihr merkt, zwei fette, widersprüchliche Pole. Und es scheint ein Widerspruch, wenn wir genau darin denken, ja was denn nun, ist der Glaube jetzt etwas, wofür ich nichts tun kann oder wofür ich alles tun muss? Paulus drückt die Tatsache damit aus, dass kein Mensch vor Gott dadurch gerecht wird, weil er Werke tut. Es gilt unsere Identität, wir sind Kinder Gottes und wir müssen nichts dafür tun. Jesus hätte sonst auch am Kreuz nicht dafür sterben müssen. Aber, wieder ganz natürlich zusammengedacht, der Glaube wird erst durch die Liebe wirksam. Und auch in Jakobus ist es so, dass er sagt, ein rein intellektueller Glaube, einer, der nur bei sich selbst ist, der ist tot. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, so schreibt er später. Es geht also um einen Glauben, der unser Leben im Ganze verändern soll, der durch Werke bestätigt wird und somit Frucht bringt. Wir reden hier über die Frucht des Heiligen Geistes. Und wir können uns viel darüber unterhalten, hey, wie Liebe, Freude, Friede und all das in unser Leben kommt. Aber Früchte muss man sehen. Früchte, wir sind gerade gestern durch die Weinberge gefahren, kann man anfassen. Und Früchte kann man schmecken. Und die schmecken noch nicht gut, aber bald werden sie gut schmecken, die Weinstöcke. Das heißt, so ist es auch mit dem Glaube. Die Identität ist klar, ein Weinstock wird niemals ein Apfelbaum werden. Und trotzdem sieht man anhand dessen, was hinten rauskommt, was das Ganze ist. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. In diesem Sinne ist der Glaube eine Frucht des Geistes, weil anhand dieses Glaubens Menschen sehen dürfen, wo unsere Identität liegt. Und unsere Identität liegt in Jesus Christus. Es ist gleichzeitig die Zusage Gottes, dass wer sich darauf einlässt, dass Gott uns transformiert durch den Heiligen Geist. Nicht durch hohle Motivation von außen, sondern durch Jesus Christus, der selbst in uns lebt. Der Heilige Geist ist der Mittler, der uns den Vater und den Sohn immer wieder erklärt, sodass wir selbst Vertrauen gewinnen können und glauben können, immer mehr. Dass wir nicht mehr denken, dass wir vielleicht doch keine Kinder Gottes sein könnten und uns das immer wieder zusagen müssen. Und dass wir auch nicht denken müssen, naja, um auf Nummer sicher zu gehen, schaffe ich mal wie ein Irrer, um mir Gott zu verdienen. Sondern der Heilige Geist zeigt uns, dass beides miteinander nicht nur möglich, sondern zur Erfüllung führt. Der uns zeigt, dass beides unweigerlich zusammengehört und unsere Identität in ihm voranbringt und festigt. Der uns die Gewissheit unserer Identität bestätigt und der uns aber gleichzeitig ins Handeln führt. Der Heilige Geist ist uns, der uns dieses Geheimnis aufschließt und uns einen mündigen und reifen Glauben zeigt. Und das wird Auswirkungen haben. Und ich habe das in meiner letzten Predigt schon gesagt, es sind Auswirkungen im Kleinen wie im Großen. Ja, und vielleicht ist es so, dass dieser Heilige Geist dir zeigt, dass es endlich mal an der Zeit wäre, pünktlich zu Menschen zu kommen, weil du sonst ein schlechtes Zeugnis bist. Vielleicht ist es so, dass der Heilige Geist dir zeigt, dass Menschen, auf die du dich eingelassen hast, dass sie es verdient haben, dass du bei ihnen bleibst, in guten wie in schlechten Zeiten. Vielleicht ist es auch so, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo es dran ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Beziehungen zu klären, die nicht geklärt sind, einfach um klar zu sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass der Heilige Geist dir heute zeigt, das Grundsätzliche mal klar zu kriegen, nämlich deine eigene Identität. Er stellt dir die Frage, ob du wirklich noch es immer wieder brauchst für dich selbst, geliebtes Kind Gottes genannt zu werden, dir das immer wieder vorzusagen, oder ob nicht der Zeitpunkt wäre, dass das langsam mal in deinem Herzen ankommt. Und er stellt dir die Frage, wenn du am Schaffen bist wie ein Blöder, weil du dir meinst, Gott verdienen zu müssen, ob es nicht Zeit wäre, mal bei ihm zur Ruhe zu kommen und deine Ruhe und deinen Frieden in ihm zu finden. In diesem Sinne ist der Glaube Frucht des Geistes. Sich transformieren zu lassen durch den Heiligen Geist, indem er mir dabei hilft zu glauben, dass ich getragen und gehalten bin in meiner Identität und dass in dieser Identität mein Handeln zum Ausdruck gebracht wird. Hey, ich wünsche uns so sehr, dass wir nicht zwischen diesen beiden Polen immer wieder hin und her gerissen sind. Ich wünsche uns so sehr, dass wir diese Ganzheit, diese Vollkommenheit in Gott entdecken. Und dass wir aus vollem Herzen sagen können, ich, geliebtes Kind Gottes, Mattis Hochhaus, ich bin wirksam in dieser Welt, in Gottes Sinne. Amen.